Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
In Kontext geht es um Intelligenz. Intelligenz wurde lange Zeit ausschließlich dem Menschen zugeschrieben. Noch bis ins letzte Jahrhundert war die Ansicht verbreitet, Tiere funktionieren wie Maschinen. Heute entdecken Biologen, dass Zellen ununterbrochen mit ihren Nachbarinnen flüstern, dass Pflanzen über Duftstoffe miteinander kommunizieren, dass Bienen abstrakte Zeichen erkennen und dass Krähen Werkzeuge herstellen. Die faszinierenden Streifzüge durch wissenschaftliches Neuland zeigen ein Bild des Lebens, das sich weit von der mechanischen Utopie des letzten Jahrhunderts entfernt hat. Hören Sie eine Sendung von Geseko von Lübcke.
Dass Tiere Automaten sind, wird dem keineswegs sonderbar vorkommen, der weiß, wie viele verschiedene bewegungsfähige Maschinen menschliche Geschicklichkeit zustande bringen kann. Was Tiere alles tun können, beweist keineswegs, dass sie einen Geist haben.
Es war der große Denker René Descartes, seines Zeichens Philosoph und Geburtshelfer der Aufklärung, der diese erstaunlichen Worte 1637 in dem Buch von der Methode des richtigen Vernunftgebrauchs und der wissenschaftlichen Forschung veröffentlichte. Die Natur als eine große Maschine zu sehen, in der wie in einem Uhrwerk alles ganz mechanisch und geistlos ineinandergreift, bildete die Grundlage für die folgenden Jahrhunderte der Manipulation an der Natur.
Doch nun scheint es, als hätte sich Descartes und alle seine Schüler geirrt. Immer mehr Forscher entdecken genau das Gegenteil, sagt der Wissenschaftsautor und Anthropologe Jeremy Nabi.
There is an intelligence that is active or imminent in nature.
Es gibt eine aktive Form von Intelligenz, die der Natur innewohnt. Und das bestätigen moderne Erkenntnisse mittlerweile auf allen Ebenen. Von Tieren bis zum Verhalten einzelner Proteine und Zellen. Die Natur ist ohne Frage intelligent. Natur ist alles andere als ein inaktives, geistloses, mechanisches Phänomen, das alles ohne Grund und rein zufällig tut.
Tatsächlich verweist ein breites Spektrum neuerer Forschung darauf, dass Schimpansen Kultur und Sprache besitzen, Delfine sich selbst in Spiegeln erkennen können, Krähen genormte Werkzeuge herstellen und Papageien Fragen so klug beantworten, dass man ihnen fast menschenähnliche Denkleistungen zuschreiben möchte.
Mehr noch, Intelligenz scheint sich von den großen Säugetieren und Primaten über das feuchte Reich der Fische, die luftigen Bereiche der Vögel bis in die stille Welt der Pflanzen zu dehnen. Fische wie Vögel zeigen enorme Lernfähigkeiten. Und Pflanzen können offenbar nicht nur vorausschauende Entscheidungen treffen, sondern haben ihre nicht hörbare Sprache, indem sie über Duftstoffe komplexe Informationen austauschen. Auch Organismen, denen man bisher mangels eines Platzes für ein Gehirn gar keine Intelligenz zutraute, beweisen in ausgeklügelten Versuchen kluges Verhalten.
Intelligenz scheint tatsächlich wie ein Phänomen, das dem Leben selbst zu eigen ist. Es zieht sich dabei in verschiedenen Ausprägungen durch alle Stufen der belebten Welt. Wenn Intelligenz aber so weit über die Menschenwelt hinausreicht, muss der Begriff ganz neu gefüllt werden, sagt der Zoologe Josef Reichholf.
Intelligenz ist nicht leicht zu definieren. Als ein bloßes Agieren, das uns toll vorkommt, das halte ich nicht für Intelligenz, sondern es ist eine Leistung. Während ein Vogel wie ein Kohlgrabe beispielsweise, der weil er einen attraktiven Futterbrocken entdeckt hat, den Warnruf von sich gibt, der in Kohlgrabenkreisen Adler bedeutet, dass die anderen Kohlgraben in die Luft schauen, wo ist der Feind? Und dann holt er sich den Brocken und versteckt ihn möglichst sicher vor den anderen. Dann ist das eine intelligente Leistung, denn die setzt voraus, die Reaktion der anderen in der Situation, in der sich der betreffende Vogel befindet, abgeschätzt zu haben.
Das Wort Intelligenz leitet sich vom lateinischen interlegere ab, was wählen zwischen bedeutet. Es bezeichnet ganz allgemein die Fähigkeit, zwischen zwei verschiedenen Optionen entscheiden zu können. Anthropologen definieren Intelligenz immer generalisierter als die Fähigkeit, Probleme zu lösen, gelegentlich aber auch die Fähigkeit, Informationen zu verarbeiten. Das aber kann scheinbar auch der Rabe.
Die Humanpsychologie geht deshalb von mehreren Intelligenzen aus, darunter einer sprachlichen, einer räumlichen, einer musikalischen und einer emotionalen Intelligenz. Andere Intelligenzforscher betonen die wichtige Bedeutung von Kreativität und sozialer Kompetenz. Der Begriff verschwimmt immer mehr, schlussfolgert der Wissenschaftsautor Jeremy Narby und stellt provokative Fragen.
You can find dozens of different definitions of intelligence, and there are probably
Man kann Dutzende von Definitionen für den Begriff Intelligenz finden. So viele, dass es wirklich nicht gerade intelligent erscheint, nach weiteren Definitionen zu suchen. Warum sollte unser Konzept von Intelligenz nur auf Menschen anwendbar sein? Wie wollen wir das Phänomen denn angesichts all der Beispiele in der Natur nennen? Ignorieren wir all das einfach weiterhin? Oder was?
Es scheint, als wolle man bislang unter allen Umständen ein menschliches Alleinstellungsmerkmal retten. Doch das scheint immer weniger möglich. Die Molekularbiologin Floriane Köchlin zieht deshalb in ihrem Buch »Flüsternde Zellen« folgende Bilanz.
Lange Zeit wurde es in der Biologie vermieden, tierisches Verhalten als intelligent zu bezeichnen. Wird Intelligenz aber als die Fähigkeit gesehen, zu denken, zu folgern und zu planen, dann fällt es schwer, Intelligenz nicht auch in der Natur zu finden. So paradox es klingt, während der Begriff Intelligenz sich auf den Menschen bezogen zusehend im Abstrakten verliert, gewinnt er auf Tiere, Pflanzen und Mikroben angewandt eher wieder an Kontur.
Machen wir uns also auf die Reise durch die unbekannte Welt der nichtmenschlichen Intelligenz. Da wartet so manche Überraschung. Denn oft haben wir die nichtmenschlichen Wesen einfach deshalb für dumm erklärt, weil wir so wenig von ihnen wussten. Beginnen wir dort, wo wir Intelligenz noch am ehesten vermuten. Bei unseren nächsten Verwandten, den Schimpansen.
Sie können sich über Jahrzehnte erinnern, mit verbundenen Augen Objekte identifizieren, vorausplanen und abstrakte Zeichen verstehen. Für die Primatologin Jane Goodall, die sie ihr Leben lang erforschte, steht völlig außer Frage, dass sie hochintelligent sind. Und sie sind uns ähnlicher, als wir jemals dachten.
Chimpanzees can be taught American Sign Language or other such artificial languages.
Man kann ihnen die amerikanische Zeichensprache oder andere künstliche Sprachen beibringen. Und die Kleinen schauen zu und machen es nach. Sie können die Zeichen auch verallgemeinern. Wer das Symbol für das Zudrehen eines Wasserhahns gelernt hat, generalisiert es und benutzt es, wenn er eine Tür zumacht. Sie verstanden also, dass es jeweils um den Akt des Zumachens ging. Sie erkennen sogar Sachen auf dem Bildschirm und benutzen die Information, die ihnen dort gegeben wird. Wenn sie zum Beispiel im Fernsehen jemand sehen, der irgendeinen Leckerbissen im Gelände versteckt, dann gehen sie raus und finden es sofort.
Bei diesen Beschreibungen mag man noch geflissentlich nicken, erkennt man doch bei jedem Zoobesuch vorm Affenkäfig amüsiert die Ähnlichkeit zu unseren unmittelbaren Vorfahren. Erstaunlicher wird es dann schon bei anderen tierischen Begleitern.
Das Wissenschaftsjournal Science berichtete vor einigen Jahren über einen klugen Collie namens Rico, der die Namen von hunderten Gegenständen kannte und sie auf Wunsch apportierte. Forderte man ihn auf, ein Objekt zu bringen, dessen Namen er noch nicht kannte, was aber zwischen den bekannten Gegenständen lag, dann benutzte der Hund ein Ausscheidungsverfahren, welches die Intelligenzforscher Fast Mapping nennen. Er brachte das Objekt, was keine Ähnlichkeit mit bekannten Objekten hatte. Verhaltensforscher fanden heraus, dass Menschenkinder genauso lernen. Die Forscher konstatierten, der Collie Rico sei so klug wie ein dreijähriges Kind.
Halter von Hunden werden auch hier noch zustimmen und eigene Beispiele aufzählen können, bei denen der heimische Vierbeiner Erstaunliches vollbrachte. Jäger werden Geschichten von Füchsen parat haben, deren Schläue sprichwörtlich ist. Bauern wissen Erstaunliches von Schweinen zu berichten. Aus Dänemark kommt der Bericht vom Borstenvieh, was nach kurzer Anlernzeit nun per Computer-Joystick die Belüftung und Temperatur im Stall regelt. Gut, mag man schmunzelnd sagen, Säugetiere sind halt klug. Was aber, wenn Intelligenz plötzlich bei Vögeln auftaucht?
Wer beobachtet, wie Kolkraben in den dicht befahrenen Innenstädten von Tokio oder München Haselnüsse auf die Straße werfen, um sie von Autos überfahren, die harte Schale aufbrechen und damit mundgerecht servieren zu lassen, der mag das noch für Zufall halten. Schon staunen lässt, dass eine Krähe sich 30.000 Verstecke für Tannensamen merken kann, die sie über das Jahr sammelt und zur Verwahrung vergräbt. Das Beispiel der Werkzeuge bauenden Kolkraben, von denen der Zoologe Josef Reichholf erzählt, lässt dann aber wirklich stutzen.
Neukaledonische Krähen konnten mühelos dazu gebracht werden, aus einem Glaszylinder ein Schälchen mit Fleisch herauszuholen. Das Schälchen hatte einen Henkel und als Werkzeug hatten sie nur ein Stück Draht. Diese neukaledonischen Krähen lernten es, und zwar offensichtlich mühelos, in dieser Situation das Drahtstück an einem Ende zu einem Haken umzubiegen, um dann mit diesem Haken den Henkel des Schälchens zu fassen und herauszuziehen. Die Raubenvögel als Vogelfamilie sind zweifellos die intelligentesten in der Vogelwelt.
Im Südpazifik fertigten sich Krähen aus Ästen sogar standardisierte, also immer wieder gleiche Werkzeuge mit Haken und gezackten Sonden an, um Würmer und Insekten aus ihren Verstecken zu ziehen. Bei dem frühen Menschen tauchte Standardisierung, unterscheidbare Werkzeugtypen und der Gebrauch von Haken erst in den Frühkulturen nach der Altsteinzeit auf. Haben es sich unsere Vorfahren vielleicht schon von den Krähen abgeschaut?
Ist nicht das Spatzenhirn sprichwörtlich und steht als kulturelle Metapher für einen besonders dummen, unbegabten Menschen? Auch dieses Vorurteil sollte überdacht werden. Nimmt man die Lernfähigkeit als ein wesentliches Kriterium für Intelligenz, dann haben nicht nur die Raben einiges vorzuweisen. Es hat sich herausgestellt, dass fast alle 9000 uns bekannten Vogelarten über eigene Melodien und Laute verfügen, sagt Jeremy Narby.
Die Hälfte davon muss ihren Gesang erst erlernen. Wenn Jungvögel von ihren Eltern getrennt werden, dann lernen sie von anderen Vögeln neue Melodien. Für Singvögel ist das Singen so wichtig, dass ihre Gehirnneuronen während des Schlafes genau in den gleichen Mustern feuern wie während des Singens am Tag. Mit anderen Worten, sie scheinen ihre Melodien zu träumen. In other words, it would seem that songbirds dream of the songs they sing. Und bei Kanarienvögeln mit ihren jährlich neuen Melodien hat man entdeckt, dass bei ihnen zeitgleich mit dem neuen Repertoire neue Neuronen im Gehirn entstehen.
Das war nicht weniger als eine neurologische Sensation. Ging man doch bisher davon aus, dass erwachsene Organismen keine neuen Neuronen mehr produzieren würden. Was man beim Kanarienvogel erkannte, bestätigte sich kurze Zeit später beim alternden Menschen. Zwar mögen manche Neuronen verkalken, es können sich aber auch ganz neue ausbilden.
Auch der Wechsel vom luftigen ins nasse Medium sorgt für Überraschungen. Regenbogenfische erinnern einen Trick, in einem Fischernetz eine technisch bedingte Lücke zu finden, auch noch 11 Monate später. Ihr erstaunliches Langzeitgedächtnis ermöglicht ihnen, auch ganz komplexe soziale Beziehungen aufzubauen. Sie tauschen Informationen offenbar nicht nur untereinander aus, sondern auch über Generationen, sodass regelrechte Traditionen entstehen.
Es gibt auch Fische, die Steine als Werkzeuge gebrauchen, um Austern aufzubrechen. Damit nicht genug. Grasende Fische halten sich gepflegte Gärten, jäten unerwünschte Algen und ziehen wohlschmeckende auf. Ein hochentwickeltes System also, das unserer Landwirtschaft ähnelt. Doch wer unter Wasser den Vogel abschießt, ist der Tintenfisch. Jenes eigenartige Wesen, das vor Ärger scheinbar rot anläuft. Jeremy Narby.
Octopuses, they have 200 times less neurons than we do, but still these are sizable.
Tintenfische haben 200 mal weniger Neuronen als wir Menschen, aber doch bemerkenswerte Gehirne und enorme Fähigkeiten. Sie kommunizieren über die Verfärbung der Haut. Hält man sie in Aquarien, dann erweisen sie sich zudem als wahre Ausbrecherkönige. Sie können einen ihrer Greifarme nutzen, um einen Verschluss zu öffnen, sich aus ihrem Tank herauszustehlen, in einen anderen hineinzutauchen, dort einen Hummer zu verschlingen und dann in ihr Aquarium zurückzukehren.
Eat the lobster in that tank and then return to their own tank.
Auch Organismen, bei denen das Gehirn nicht größer ist als die Spitze einer Stecknadel, vollbringen intelligente Leistungen. Bienen, die lange Zeit als instinktgeleitete fliegende Automaten galten, sind alles andere als determiniert. Mittlerweile ist bekannt, dass Bienen lernen können. Im Labor begreifen sie, dass ein bestimmter Duftstoff Futter bedeutet und ein anderer nicht. Französische Forscher konnten sogar zeigen, dass Bienen abstrakte, farbige Symbole wahrnehmen und interpretieren konnten, die ihnen in einem Labyrinth per Hinweisschild den Flugweg zu einer Zuckerlösung wiesen. Auch kleine Gehirne vermögen viel.
Was aber, wenn wir uns Organismen nähern, die gar kein Gehirn haben? Pflanzen, Schwämmen, Amöben, Einzellern? Da muss der Intelligenzbegriff ganz neu gefasst werden. Auch Pflanzen sind lernfähig und können sich über Jahre an Erfahrungen erinnern. Werden zum Beispiel die Wurzeln einer jungen Pflanze einer niedrigen Salzkonzentration ausgesetzt, dann überlebt die Pflanze später in einer Salzkonzentration, die normalerweise tödlich für sie wäre. Die Erfahrung der jungen Wurzel wird auf die ganze Pflanze übertragen und diese erinnert sich Jahre danach noch daran. Damit nicht genug. Pflanzen können sogar vorausplanen. Was als Leistung jahrelang eigentlich nur den Menschen zugeschrieben wurde, sagt die Schweizer Molekularbiologin Floriane Köchlin.
Ein Beispiel ist eine Schlingpflanze, die heißt Cuscuta. Die gibt's auch in Europa. Diese Schlingpflanze, die wächst am Boden nach, die kommt zu einer Wirtspflanze. Dort entscheidet sie, ist es eine gute Wirtspflanze oder nicht. Heißt die Antwort nein, geht sie weiter. Heißt die Antwort ja, dann beginnt sie, um die Wirtpflanze herum Schlaufen zu bilden und mit Saugnäpfen dann die Wirtpflanze anzusaugen, um an Nährstoffe und Wasser zu gelangen. Das Erstaunliche ist, dass sie nicht nur den Entscheid fällt ja oder nein, sondern bei einer guten, saftigen Wirtspflanze bildet sie sehr viele Windungen mit sehr vielen Saugnäpfen, bei einer weniger guten weniger. Und das absolut Erstaunliche ist, diesen Entscheid, ob die Wirtspflanze gut oder nicht gut ist, den fällt sie 4 Tage, bevor sie dann an den Saft rankommt. Also quasi vorausplanend. Dieses vorausplanende Verhalten, dass dann die Pflanze 4 Tage im Voraus entscheidet, das ist intelligentes Verhalten.
Die Hinweise mehren sich, dass Pflanzen untereinander kommunizieren und flexibel, absichtsvoll und zielstrebig handeln. Pflanzen können mindestens 17 verschiedene Umweltvariablen wahrnehmen. Sie riechen chemische Duftstoffe auch ohne Nase. Sie nehmen differenziert Licht wahr. Sie messen seine Stärke und Qualität und regulieren damit die Keimung und die Entwicklung ihrer Blätter. Ja, sie produzieren mit Pigmenten ihre eigene Sonnenschutzcreme, wenn die UV-Strahlen zu stark werden. Pflanzen nehmen Vibrationen und Berührung wahr und sprechen auf Töne an. Sie registrieren Schwerkraft, Temperatur und Wassergehalt.
Und sie ziehen Konsequenzen aus solchen Informationen, indem sie zum Beispiel das Wachstum ändern. Das heißt, dass Pflanzen Umweltsignale erfassen, intern weiterleiten und verrechnen. Die Überzeugung, dass dies nur mit einem Gehirn funktioniert, müssen wir fallen lassen, sagt der Biologe Edgar Wagner an der Freiburger Universität in dem Dokumentarfilm »Kluge Pflanzen«.
Pflanzen haben weder Nerven noch Gehirn, aber sie verwenden elektrische Signale zur Kommunikation in ihren Organsystemen und in Wechselwirkung mit vielen Impulsen aus der Umwelt, um sich bestmöglich anzupassen.
Und sie sind auf diesem Wege, trotz ihrer fehlenden Möglichkeit, vor Feinden zu flüchten, alles andere als wehrlos. Vom wilden Tabak in den Prärien Amerikas ist bekannt, dass er sich höchst erfolgreich gegen gefräßige Insekten wehrt, sagt Ian Baldwin, der dieses Verhalten im Auftrag des Jenaer Max-Planck-Instituts für chemische Ökologie erforscht.
Wenn eine Raupe an einem Blatt frisst, geht ein Signal abwärts in die Wurzeln. Die Wurzeln produzieren Nikotin und das wird zurücktransportiert zu den Blättern. Ein Blatt dieser Größe kann 5 bis 10 Milligramm Nikotin enthalten, was 8 bis 10 Zigaretten entspricht. Wer ein Blatt mit so viel Nikotin frisst, der nimmt ein äußerst giftiges Mahl zu sich. Die Insekten werden zunehmend gelähmt. Die Muskeln verhärten, die Atmung stoppt, der Herzschlag spielt verrückt. Ein sehr starkes Gift.
Pflanzen sind zudem fähig, als Antwort auf Attacken über Strategien zu entscheiden, ihr Verhalten zu verändern und dies per Duftstoff sogar Nachbarpflanzen mitzuteilen. Die wilde Tabakpflanze ist in der Lage, beim Angriff der nikotinresistenten Tabakbohrerraupe Manduka einen Duftstoff abzugeben, der den Feind seines Feindes auf den Plan ruft. Winzige Weichwarzen reagieren auf den Impuls, eilen herbei und saugen die Larve aus. Hier scheint sich die Intelligenz im Wesentlichen über die Fähigkeit der lautlosen Kommunikation auszudrücken.
Nicht nur Tabak- und Tomatenpflanzen waren so ihre Nachbarn, wenn sich ein Fressfeind, zum Beispiel eine Raupe, nährt. Studien zeigen, dass auch Bäume mit Bäumen kommunizieren. Ahorn schwatzt mit Ahorn und auch Weiden, Pappeln und Buchen wurden bei der Kommunikation erwischt. Ein Forscher drückt es so aus.
Da ist ein ununterbrochenes Murmeln in der Luft. Immer, überall. Wir hören es nicht, aber es ist da. denn es ist ein Gemurmel via Duftstoffe.
Bei der Erforschung dieser Duft- und Signalstoffe stießen die Wissenschaftler sogar auf die Intelligenz der Zellen. So fand man heraus, dass Pflanzenzellen aufgrund der langen gemeinsamen Evolution über die gleichen Botenstoffe kommunizieren wie tierische und menschliche Zellen. Pflanzen und Bäume mögen still und stumm dastehen, innen aber reagieren ihre Zellen über chemische Kuriere so schnell wie bei uns Menschen.
Mittlerweile zeigt sich immer klarer, dass Zellen ununterbrochen ihre Umgebung wahrnehmen und auf der Grundlage dieser Informationen Entscheidungen treffen. Sie empfangen Eindrücke auf zahlreichen Signalwegen gleichzeitig, müssen sie miteinander vergleichen und interpretieren, bevor sie ihre Entscheidungen treffen. Wer noch tiefer in diese winzigen Bausteine des Lebens eindringt, kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus, sagt der Wissenschaftsautor Jeremy Nabi.
Die Forscher haben herausgefunden, dass eine einzige menschliche Zelle in etwa so viele Informationen beinhaltet wie 1500 Enzyklopädien. Wir sprechen hier zwar nur noch über ein 2-Millionstel eines Stecknadelkopfes, gleichzeitig aber über eine unglaubliche Quantität an Information in diesem 2-Millionstel. Wenn das kein Ausdruck von Intelligenz ist, was dann?
100 Billionen Zellen braucht es, um einen Menschen zu bilden. Doch ohne die Intelligenz der einzelnen kleinen Wunderwerke geht gar nichts. Hier scheint die fast durchsichtige Hülle der Zelle die Funktion eines Gehirns zu übernehmen. Denn an dieser Membran docken bis zu 1000 Signalproteine gleichzeitig an. Hier werden die einlaufenden Informationen analysiert und pausenlos Entscheidungen getroffen. Ohne Zellkommunikation gäbe es keine Koordination zum System Mensch, keine Bewegung, keinen Appetit, keine Atmung, kein Leben. Auch hier ein ständiges Geflüster, das für unsere Ohren unhörbar bleibt, sagt die Schweizer Genforscherin Floriane Köchlin.
Zellen flüstern, kommunizieren, schreien miteinander ständig, immer. Das ist das, was Leben ausmacht. Also nicht mit Tönen natürlich, sondern mit Botenstoffen, Signalstoffen. Das ist ein ständiges, riesiges Kommunikationsnetz mit Tausenden von Informationen, die an den Zelloberflächen weitergegeben oder verrechnet oder addiert oder umgemodelt werden. Das ist das, was Leben ausmacht. Also Kommunikation, Interaktion und dass sich dann immer und ständig Neues entwickelt.
Die Forscherin, Mitglied in der Eidgenössischen Ethikkommission, plädiert denn auch dafür, mit der Disziplin der Genetik erst einmal die Wunder der Zelle weiter zu erforschen, bevor man mit groben Manipulationen genveränderte Organismen erschafft, deren Folgen für die Pflanzen und ihre Umwelt kaum zu kalkulieren sind. Beim genveränderten Mais weiß man mittlerweile, dass er seit der genetischen Veränderung die Fähigkeit verloren hat, bei Angriff durch Schädlinge per Duftstoffe helfende Insekten zu rufen.
Immer weniger steht zur Debatte, ob nichtmenschliches Leben intelligent ist. Immer öfter hingegen stellt sich die Frage, ob der Mensch der Gegenwart intelligent genug ist, dies zu erkennen. Da gibt es einiges nachzuholen und abzuschauen. Erst wenn wir die Komplexität und Kreativität der Natur auf allen Ebenen verstehen, sind wir in der Lage, von der Intelligenz ihrer Lösungen zu lernen, sagt die griechisch-amerikanische Evolutionsbiologin Elizabeth Zatouris.
Jede einzelne Zelle im menschlichen Körper ist ein intelligenter Teil eines riesigen kooperativen Unternehmens und dabei in sich schon so komplex wie eine große Stadt. Innerhalb jeder Zelle finden sich als eine von vielen Funktionen 30.000-fach Prozesse, die wie kleine Recyclingzentren verbrauchte Proteine wieder aufbereiten. Und die Energieversorgung muss man sich so vorstellen, als würden in jeder Zelle 1000 Banken kostenlos Geld verteilen, um eine kooperative Ökonomie in Gang zu halten. So kann jede einzelne Zelle ein Modell dafür sein, wie lebende Systeme gesund funktionieren können. Sowohl die einzelne Zelle wie auch das aus ihnen gebaute Organ weiß, was zu tun ist. Da gibt es zahllose Modelle der Natur, von denen wir lernen können.
Intelligenz also, wohin man blickt. Vom Primaten bis zum Fadenwurm, vom Vogel bis zur Zelle. Bei allen Organismen, ob stillstehend oder beweglich, ob in der Luft oder am Boden oder im Wasser. Mit und ohne Gehirn, mit und ohne Stimme, manchmal alleine, dann wieder einander umschließend. Intelligenz scheint der Natur zutiefst zu eigen zu sein.
Natürlich sind die Ebenen der Intelligenz von Gattung zu Gattung und abhängig von der Lebensumwelt enorm vielfältig. Doch der Homo sapiens sapiens, was übersetzt so viel heißt wie Mensch, klug und weise, muss auf dem Thron, auf dem er bislang alleine zu sitzen glaubte, Platz machen. Er teilt sich nicht nur die meisten seiner Gene mit denen des Fadenwurms, seine Zellen kommunizieren auch auf die gleiche kluge Weise miteinander wie jene von Bäumen, Schlingpflanzen oder Unkraut. Dabei steht mehr auf dem Spiel als nur ein paar neue Erkenntnisse der Zoologie. Ein ganzes Weltbild steht zur Disposition.
Denn mit all diesen Einsichten kann sich der angeblich einzig intelligente Mensch nicht mehr aus der übrigen, dummen Natur herausheben, abgrenzen und zum alleinigen Herrscher aufspielen. Wenn die Wesen, die er bislang für maschinenähnliche Bioroboter hielt, nun subjektive, fühlende und entscheidungsbegabte Subjekte werden, dann müssen die Karten neu gemischt werden. Dann ist die Erkenntnis der Allgegenwart von Intelligenz vielleicht sogar der Anfang einer neuen Kultur, sagt der ganzheitliche Wissenschaftler Fridtjof Capra.
Wenn wir die lebende Natur sehen als Lebewesen, die eine Intelligenz erkennen lassen auf allen Stufen des Lebens, dann wird das natürlich unser Verhältnis mit der lebenden Natur sehr verändern. Wir werden die lebende Welt, die Umwelt, nicht mehr als ein mechanisches System sehen, das aus getrennten Teilen besteht, die wir auch ausbeuten können, sondern werden eine größere Ehrfurcht haben, weil die Natur aus Lebewesen wie uns selbst besteht. Aus Lebewesen, die mit uns sehr viel gemeinsam haben und unter anderem auch einen Erkenntnisprozess und eine Intelligenz gemeinsam haben. Der passende Umgang mit der Natur ist nicht durch Beherrschung der Natur, wie das, sagen wir, bei einer Maschine absolut passend ist, sondern durch einen Dialog mit der Natur, weil eben die Natur auch lebt, intelligent ist, kreativ ist, wie wir, und daher ein Umgang mit der Natur in Dialogform, in Zusammenarbeit passender ist.
Lernende Tiere, denkende Pflanzen, die Intelligenz der Natur. Das war eine Sendung von Geseka von Lübcke.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.